Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Melting Pot. Heute begrüßen euch als Moderatorenteam die Laura. Hallo Laura.
Hallo.
Und ich, Janer. Und heute freuen wir uns, zu Gast begrüßen zu dürfen, dass Özgür Özvatan uns hier besucht zu unserem Melting Pot. Hallo Özgür, schön, dass du die Zeit wieder genommen hast für unseren Podcast.
Und hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Und Özgür hat vor kurzem seine Dissertation abgeschlossen, und zwar in einem sehr interessanten Bereich mit einem erzähltheoretischen Zugang zu Integrations- und Migrationspolitik, und zwar bezogen auf rechte Akteurinnen. Und wir gehen gleich auch nochmal auf seine Dissertation kurz ein. Aber bevor wir intensiv einsteigen, du arbeitest zurzeit in Berlin am BIM. Das BIM steht für?
Das ist das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Genau. Und wir freuen uns, dass du hier bei uns bist. Und bevor wir einsteigen, inhaltlich haben wir wie gewohnt unsere kurzen Fragen, in die euch Laura vielleicht einführt.
Genau, danke. Wie schon gesagt, bevor wir mit dir über deine Diss und über die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast, sprechen wollen, möchten wir zunächst eine andere Seite erstmal von dir kennenlernen. Und dafür stellen wir dir jetzt 4 kurze Fragen, die dir die Möglichkeit geben, dich zwischen 2 Optionen zu entscheiden. Falls du das überhaupt kannst, denn nicht immer ist eine eindeutige Entscheidung immer möglich. Und ich beginne auch direkt mit einer Frage, die durchaus über das Potenzial verfügt, die Gesellschaft zu spalten. Wie stehst du denn zu Rosinen? Top oder Flop?
Flop.
Oh. Okay, das war einfach.
Daumen hoch für die Antwort. Die zweite Frage bezieht sich
auch kein, habe auch kein Verständnis für Menschen, die Rosinen mögen.
Dito, absolut. Und die zweite Frage bezieht sich auf deine Reisegewohnheiten. Und zwar wird uns interessieren, ob du lieber mit dem Rucksack unterwegs bist oder hast du einen Koffer, den du hinter dir herziehst?
Ich würde gerne mit dem Rucksack reisen, aber als Familienvater, als Familie mit 2 Kindern, habe ich den Rucksack dabei, die Kinder irgendwo auf dem Arm oder so, und dann noch, wenn eine Hand frei ist, dann ziehe ich auch noch einen Koffer mit, oder das eine Kind sitzt dann auf dem Koffer oder so. Auf jeden Fall, also deswegen beides. Koffer und Rucksack.
Ja.
Also anders geht's leider nicht. Ich würde gerne Rucksack sagen.
Sehr pragmatisch quasi.
Aber der Rucksack ist auf jeden Fall immer dabei, höre ich daraus. Egal, ob noch zusätzlich ein Koffer dabei ist oder nicht. Genau. Ohne Rucksack geht nicht. Okay.
Also eigentlich bist du eher ein Rucksacktyp, höre ich auch daraus. Also.
Ja, können wir gerne so stehen lassen.
Dann lassen wir das auch einfach mal so stehen und gehen direkt zur nächsten Frage. Und die hat auch schon einen angedeuteten Bezug zu deiner Forschung, über die wir gleich mit dir sprechen werden. Welches Filmgenre sagt dir denn mehr zu? Ist das die Komödie oder eher die Tragödie beziehungsweise das Drama?
Tragödie.
Okay.
Also dazu kommen wir dann später.
Genau.
Ja, genau.
Ich bin gar nicht in der Position, Komödie zu sagen. Es wäre jetzt eigentlich ein klassisches Eigentor, wenn ich jetzt Komödie gesagt hätte.
Okay, warum das so ist, werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden.
Genau, schon mal ein Teaser.
Das wird noch interessant, weil jetzt kommen wir mit der letzten Frage auf deine Forschungsmethode zu sprechen. Und zwar, arbeitest du eher qualitativ oder quantitativ? Wo ordnest du dich ein?
Quantifizierend, qualitativ.
Auch eine coole Antwort. Ist wie mit Rucksack und Koffer beides. Ne?
Ja, also wenn ich mich positioniere, dann auf jeden Fall qualitativ. Aber darin quantifiziere ich auch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf jeden Fall qualitativ.
Okay. Wir haben ja vorhin im Einstieg schon kurz erwähnt, dass du einen sogenannten erzähltheoretischen Zugang in deiner Dissertation verwendet hast. Kannst du vielleicht da kurz darauf eingehen, was genau macht diese Methode? Ich glaube, die ist vielen, also mir war sie vorher nicht geläufig, und kannst du uns da eine kurze Einführung vielleicht zu geben?
Klar, ne, es ist ja immer ganz einfach, eine kurze Einführung zu geben, wenn wir über unsere Forschung sprechen. Erzähltheorie. Die Erzähltheorie ist die Annahme, dass, dass Menschen sich ihre Welt erzählend schaffen. Das würde es eigentlich zusammenfassen. Es gibt eine schöne Bezeichnung von Fischer, irgendwann in den 80ern, glaube ich, der gesagt hat, dass der Mensch das Tier Homo narrans ist, also das erzählende Wesen. Und das ist sozusagen beispielhaft dafür, dass das ist eine ontologische und epistemologische Signifikanz oder dass Narration die ontologische und epistemologische Signifikanz dafür ist, dass wir uns die Welt erzählend erschaffen. Das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dieser eher der kompliziertere Satz, ist einer von Margaret Summers. Soll ich da noch was dazu sagen, warum ich glaube, dass Erzähltheorie die Welt am besten erklärt?
Ja, sehr gerne.
ich meine, jeder Mensch kann ja jetzt darüber nachdenken, inwieweit er sie sich die eigene Welt, die eigene Biografie zum Beispiel erzählend schafft. Also dadurch, dass er sie Ereignisse mit Bedeutung verknüpfend erzählt. Also früher war ich so und so, dann ist das und das passiert und dann ist das und das passiert und dadurch bin ich dann die Person geworden, die ich jetzt gerade geworden bin. Das wäre eine erzählerische Sequenzierung von Ereignissen. Und die Annahme der Erzähltheorie ist, dass Bedeutung dadurch geschaffen wird, dass wir eben vergangene Ereignisse in eine Kette verknüpfen, dass wir da, was wir dann halt als Narrativ verstehen. Meistens sogar noch mit einer Verknüpfung mit zukünftigen Ereignissen, die wir glauben, dass sie eintreten werden.
Also gewissermaßen, dass wir Menschen uns unsere Welt, also die Ereignisse, die uns widerfahren, so konstruieren, dass sie eine bestimmte Stringenz hat, die in gewisse Erzählungen einzuordnen ist.
Genau, das Paket, wie wir die Welt verstehen, ist ein narratives Paket. Heißt, egal was uns widerfährt, wir schauen, ob solche Dinge schon vorher geschehen sind und dann betten wir das ein in so eine erzählerische Verpackung. Und das ist die Verpackung ist das die zentrale Art und Weise, wie wir kommunizieren. Das ist auf der untersten Ebene quasi wie wir die Welt verstehen und wie wir sie dann erzählen. Wir mit einigen Kollegen nutzen wir ganz oft die Formulierung people tell stories about the world and they share these stories with others. Also wir alles, was uns widerfährt, verpacken wir in Erzählungen. Ne, damals ist mir das zugestoßen, dann ist mir das zugestoßen und jetzt passiert das und das und in der Zukunft wird das und das passieren. Was bedeutet das für mein Leben und was bedeutet das für unser gemeinsames Leben? Das ist die erzählerische Verpackung und darin können natürlich Argumente entstehen, Framings entstehen, aber die sind dann eher auf den nächsten Ebenen. Also das abstrakte Produkt ist die Narration und auf den nächsten Ebenen wird das halt verpackt. Diese Erzählung ist strukturiert unsere Argumente und unsere Framings und alle anderen kognitiv-rationalen Prozesse.
Okay, das ist ja wirklich spannend. Also du hast ja kumulativ promoviert, das hatte ich am Anfang nicht erwähnt. Und kannst du vielleicht ein kurzes Beispiel geben aus einer Arbeit von dir?
Gerne. Ich habe, genau, das ist richtig, ich habe kumulativ promoviert und habe mir in diesem thematischen Kontext der sogenannten Normalisierung von rechts, von Rechtsruckulismus oder auch Rechtsruck genannt, habe ich mir halt angeschaut, wie sich die Erzählungen verändert haben. Und um zu zeigen, wie die Erzählungen von rechts eigentlich so aussehen, wie die, was sie für eine zeitgenössische Natur haben, habe ich mir auch angeschaut mit einem Kollegen, Bernhard Forchtner, wie die deutsche Rechte, darin dazu zählt dann zählen dann rechtsextremistische Strömung und rechtspopulistische Strömung, wie die das Dreieck aus Mensch, Nation und Natur erzählen, wie sie das formen. Mhm. Und darin war es dann eigentlich ganz signifikant, dass eine Erzählung ist, dass es eine gemeinsame Vergangenheit gibt, dieses Dreiecks. Das ist die Herstellung, die natürliche Herstellung, also eine natürlich gottgegebene Entität. Der Mensch ist verwurzelt in einer Nation und diese Nation ist verwurzelt mit der Natur.
Okay.
Und das geht zurück, es gibt diesen Ursprung, meistens religiös konnotiert, es ist ein spiritueller Ursprung, es gibt diesen Ursprung, Dinge sind halt so. Und und dann gibt es diese Erzählung, das sehen wir eigentlich ganz, ganz prägnant momentan in den Vereinigten Staaten, dass wurzellose Strömungen dann anfangen, ihre künstliche Welt zu schaffen. Aber diese künstliche Welt und vor allem diese Wurzellosen sind natürlich vor allen Dingen liberale Linke. Mhm. Und die schaffen sich dann halt so eine künstliche Welt, die entgegen des natürlich Vorhergesehenen strukturiert ist. Sie führen diese liberalen Linken führen dazu, dass auf einmal viel mehr Zuwanderung stattfindet, dass die Nation viel mehr neue Menschen hat, die gar nicht dazugehören. Und im Endeffekt ist es dann so, dass halt, ne, das ist eine Sequenzierung von Ereignissen, es war alles toll, so sieht eigentlich die Weltordnung aus. Es gibt Nationen mit Menschen, die dazugehören, die natürlich verwurzelt sind und die schützen dann auch ihre Natur, weil sie halt natürlich dahin gehören. Und dann kommen halt einige Leute, die dann so komische Sachen machen. Das ist dann halt sozusagen der Mittelteil unserer Erzählung, okay, wo alles den Bach runtergeht. Und dann gibt es meistens eine Heldin. Wobei ich sagen muss, diese Formulierung Heldin ist natürlich meine Formulierung. Eigentlich ist es tatsächlich so, dass es dann meistens Helden waren oder sind, weil ja da ja natürlich auch vergeschlechtlichte Machtrelationen darunter stecken. Genau, und diese Heldin oder der Held verspricht dann, diese Welt zu retten. Und das ist die Erzählung, dass dann halt jetzt die NPD da ist oder die AfD da ist, in diesem Fall jetzt eine für Rechtsextremismus stehend, die andere Partei für Rechtspopulismus stehend, da ist, um die Bundesrepublik zu retten. Und vor allem halt innerhalb dieser Bundesrepublik natürlich die wahren Deutschen zu retten und dann halt eine rosige Zukunft malt für diese Menschen, die aber die rosige Zukunft ist eigentlich, dass die Rückkehr in diese natürliche Ordnung.
Das ist ja interessant. Das ist ja, das Ganze hat einen richtigen Spannungsbogen, wie du diese Erzählung gerade zusammenfasst. Und das ist ja dann eine bestimmte Erzählform, was du gerade skizziert hast, oder?
Genau, das wäre deine klassische Erzählform. Das wäre dann eher die Komödie, ne? Weil die Komödie hat die Plotlinie, dass das alles im Guten anfängt. Dann gibt es den Mittelteil, wo Dinge den Bergab oder den Bach runtergehen. Und dann gibt es halt das Moment, wo alle sich kurz mal schütteln. ne, wo das Böse immer näher rückt. Also wir haben dieses Böse vor uns, wir haben die Katastrophe vor uns, es bewegt sich in eine Tragödie. Und gerade weil wir dann sehen, was wir eigentlich angerichtet haben, dass wir jetzt kurz vor der Katastrophe sind, gibt es dann diesen steilen Aufstieg. Den steilen Aufstieg in das Happy Ending. Meistens wird das zelebriert mit einem Feuerwerk. Viele ZuhörerInnen können jetzt gerne an Rendezvous mit Joe Black denken. da gibt's auch das Feuerwerk am Ende. Lässt sich natürlich drüber streiten, ob es dann dennoch eine Tragödie ist oder eine Komödie ist. Aber diese Stilmittel würden eher darauf deuten, dass es eine Komödie ist.
Okay, und was für andere Erzählformen gäbe es noch neben der Komödie?
Da gibt es, ein Strang in den Literaturwissenschaften sagt, dass es 4 Erzählformen gibt. Und dieser Literaturstrang ist natürlich verortet in der westlichen Welt. Mhm. Hier beziehe ich mich vor allen Dingen auf Northrop Frye und Hayden White. Die 4 Erzählformen sind Romanzen, Komödien, Tragödien und Ironie/Satire. Das sind die 4. Ich kann jetzt gerne einiges Charakteristisches zu diesen Erzählformen erzählen, es sei denn, ihr habt andere Fragen.
Ja, gerne Beispiele.
Doch, genau. Sehr gerne. Vielleicht kannst du an einem kurzen Beispiel immer erläutern, was das auszeichnet, die einzelne Erzählform. Hm?
Die einzelnen, ich mache das so, dass ich diese 4 Erzählformen in 2 Gruppen ordne. Auf der einen Seite gibt es 2 Erzählformen, die eher konservierend wirken oder konservierende Effekte haben.
Okay.
Und dann gibt es 2 weitere, die transformierende Effekte haben. Mhm. Ich fange mit den schlechten an. Das ist meine moralische Bewertung oder normative Bewertung. Die 2 schlechten sind Romanzen und Komödien. Mhm. Wobei ich später auch noch einschrecken werde, dass es gar nicht so schlecht ist. Also nicht immer schlecht sein muss. Romanzen haben eine eindeutige Markierung von Gut und Böse. Und an dieser wird nie gezweifelt. Es gibt eine schöne Unterscheidung von Northrop Frye, der sagt, dass es die ideale Welt gibt. Also dass alle Erzählungen in verschiedenen 2 Sphären sich bewegen können. Ereignisse können dann halt in der idealen Welt oder in der eigentlichen Welt, die halt durch Komplexität und Ambiguität gekennzeichnet ist, passieren. Und die ideale Welt und Romanzen bewegen sich komplett in der idealen Welt. Mhm. Also es ist eine komplette in Ausradierung von Komplexität, Ambiguität. Die Welt ist eindeutig eingeordnet in Gut und Böse. Mhm. Es besteht nie ein Zweifel, dass das Böse oder dass das Gute am Ende ein Happy End oder Happy Ending feiern wird. Mhm. Das Böse hat nie Aussicht darauf, doch noch das Gute zu überwinden oder so. Es ist das Böse ist komplett gezähmt durch die ganze Geschichte hinweg. Am Anfang, im Mittelteil und am Ende ist das Böse immer gezähmt.
Also eine kontinuierliche Steigung. Wir waren immer auf der guten Seite. Es war immer
eine kontinuierliche Steigung oft in der dem Feld der idealen Welt. Deswegen gibt es keine Möglichkeiten, dass Komplexität da in die Erzählung eingebaut wird. Wenn Komplexität erscheint, dann sehen wir, dass sich die Plotlinie, dass sie so einen kleinen Bogen nach unten macht, in dem Bereich der eigentlichen Welt. Und das ist dann halt die Bewegung in Richtung von Komödien. Es beginnt in der idealen Welt. Je mehr unerwünschte Komplexitäten zum Vorschein kommen, je mehr sie entscheiden, desto mehr macht diese Plotlinie eine Bewegung nach unten in die Komplexitäten der eigentlichen Welt. Immer je tiefer, je mehr wir in diese Komplexität eindringen, desto mehr geht es runter desto mehr, desto dichter an der Katastrophe. Und das Interessante ist, die Entladung von Spannung hängt auch davon ab, wie tief diese Komödie sinkt. Also je dichter wir an der Katastrophe sind, desto glücklicher sind wir dann am Ende über das Happy Ending. Deswegen, das weil der Aufstieg dann nochmal steiler ist in dem Bereich der idealen Welt. Und in dieser kurzen Spanne zwischen dem tiefsten Punkt in der Erzählung, also dem, dem am dichtesten an der Katastrophe, und sozusagen das, das Feuerwerk am Ende des, des Happy Endings, in dem Bereich gibt es diese, dieses, das Stilmittel und das Erscheinen von Versöhnung. Und da ist dann die Frage, inwieweit Versöhnung stattfindet zwischen denen, die eigentlich zu uns gehören, aber für eine gewisse Zeit den, den falschen Weg, den falschen Pfad verfolgt haben. Aber durch so ein, ich habe heute noch mal ein schönes Video von UnterstützerInnen von Trump gesehen, wo die Rede von Reawakening war.
Okay.
Dieses Wiedererwachen. Ah, ja. Das heißt, die werden geschüttelt und das da findet so ein Erwachen statt und dann findet eine Versöhnung zwischen denjenigen statt, die ohnehin hinter dem Helden oder hinter der Heldin standen und denen, die kurz mal auf dem falschen Pfad waren, aber jetzt wieder in den richtigen Zug einsteigen und auf dem richtigen Weg sich bewegen.
Hm. Ja, das wäre dann so ein Beispiel für die Komödie.
Genau, das wäre ein Beispiel für die Komödie. Mir fällt jetzt aus der Populärkultur nicht kein gutes Beispiel dafür ein, aber ich denke, wir kennen alle viele Komödien, wo dann so eine Versöhnung am Ende stattfindet. Meistens geschieht es dann so, gibt es dann so Maskeraden und dann nach der Maskerade fallen dann die Masken und dann sehen wir, wer tatsächlich zu wem gehört und wer auf der guten Seite ist und wer nicht. Die Frage, die ganz große Frage ist natürlich, ob, also wenn wir jetzt sagen, die AfD erzählt eine Komödie, ne, früher war alles gut, dann kamen diese komischen Linken, oder dann kam der Linksruck, die komischen Linken, die jetzt die weltoffene Gesellschaft, das Experiment der weltoffenen Gesellschaft durchführen, Menschen, die aber gar nicht sehen, dass es eigentlich eine Landnahme ist, wie Alexander Gauland das genannt hat, die dann versprechen, dass halt der mit der AfD das Fest der Demokratie kommt. Trump würde sagen, dass das Gemetzel am Volk aufhört und dass das Volk jetzt endlich wieder regieren wird. Dann ist die Frage, ob eine Versöhnung, also ob sich die AfD, die Erzählung der AfD, ob die Angela Merkel versöhnen würde. Das ist halt eine ganz spannende, aber das ist natürlich eine empirische Frage, aber da ist eigentlich ganz spannend, ob dann sozusagen, ob wir jetzt gerade, also ne, aus dieser Erzählung heraus in dieser Maskerade uns befinden und ob eine Versöhnung, ob eine Versöhnung überhaupt möglich ist oder nicht, oder ob die Leute dann bestraft werden. Das wissen wir nicht. Das ist aber ein spannender Aspekt dieser Komödien. Und da ist auch immer wieder wichtig zu schauen, inwieweit sie halt Romanzen sind und dann halt also in sich in eine Romanze bewegen, wo dann halt Leute wie Merkel dann halt einfach immer das Böse sind und waren und sein werden. Okay. Oder halt innerhalb dieser Komödie nochmal versöhnt werden. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, hängt wahrscheinlich auch von der Agency der Betroffenen ab. Ob die dann sagen, ja, Entschuldigung, ich war da einfach, habe da einfach die letzten 18 Jahre einen Fehler gemacht eigentlich habt ihr doch vollkommen recht und ich bin jetzt bei euch.
Also Erzählungen können sich auch ändern, gewissermaßen.
Ja, genau. Ich meine, da ist da sind natürlich Performanzen drin, ne? Und die Akteure, also wie in einem Spiel auch, ne? Wenn bei, ich meine, Romeo und Julia ist so, weil es jetzt, weil wir das so kennen, wie es gelaufen ist, aber die Erzählung, die hätte ja auch anders sein können, wenn zwischendurch eine wichtige Akteurin, ein wichtiger Akteur eine andere Entscheidung fällt. Zum Beispiel, da Akteure zwischen den Familien ihre Position nicht wechseln oder so. Also das spielt natürlich eine Rolle. Das gilt dann natürlich auch für den parteipolitischen Wettbewerb. Jens Spahn stilisiert sich zum Beispiel momentan, würde ich behaupten, als Held einer Gesellschaft. Und nicht nur, weil er das möchte, sondern auch, weil er da in diese Rolle gedrängt wird. Also er ist jetzt gerade Bundesgesundheitsminister, ist in einer sehr, sehr wichtigen Position. Und wenn wir das als eine Erzählung verstehen, dann verstehen wir auch relativ schnell, in welche Rolle er gerade in dieser großen Erzählung rückt. Und das gilt dann natürlich auch für die ganzen Versöhnungen zwischen parteipolitischen AkteurInnen.
Ja, in der Tat.
Die nächste, und jetzt bin ich bei den transformierenden Erzählungen, Erzählformen, wäre die Tragödie.
Okay.
Und die Tragödie ist tatsächlich gekennzeichnet dadurch, dass es das katastrophische Ende gibt. Northrop Frye spricht da von Katharsis. Und dann, da wissen wir eigentlich, dass die Geschichte anfängt wie eine Komödie. Ne? Ideale Welt. Nur diese Konstruktion der idealen Welt scheitert am Ende. Es gibt nicht diesen Aufstieg, es geht von der idealen Welt kontinuierlich runter in die Komplexitäten der eigentlichen Welt, der echten Welt. Und am Ende scheitern wir alle gemeinsam daran, an diesen Komplexitäten der echten Welt. Und das Besondere an Tragödien ist, dass das Ende, das katastrophische Ende, unausweichlich ist.
Okay.
Es ist so ein bisschen wie die Geschichte von Hiob, ne? Oder Odysseus. Immer wieder kommen die, immer wieder kommt die Nachricht, so jetzt gibt's, jetzt scheitern wir wieder. Jetzt gibt's wieder die Botschaft, dass wir scheitern werden. Oder bei Odysseus vor allem durch diese periodische Sequenzierung scheitern, neuer Versuch, scheitern, neuer Versuch, scheitern.
Also ist es quasi von vornherein klar, es kann gar nicht funktionieren.
Es kann nicht funktionieren. Das tragische Ende ist unausweichlich. Und das macht Tragödien eigentlich spannend. Weil, ich meine, da gibt es natürlich nach einer Tragödie, nach der ersten Tragödie, sagen wir mal, gibt es zwei Optionen. Entweder gehen wir noch stärker zurück oder verfallen wir noch stärker in eine Romanze, wo wir dann sagen, hey, hat nicht geklappt, weil wir hatten VerräterInnen unter uns. Und jetzt verbannen wir mal alle, wo wir glauben, dass das VerräterInnen sind.
Aufteilen in Gut und Böse sozusagen.
Genau. Und machen mit denen weiter, wo wir wissen, mit denen wird es klappen. Wenn es dann klappt mit denen, dann ist es wiederum eine Komödie. Weil es dann halt in der nächsten Periode das Happy Ending mit denen, wo wir uns rückbesinnt haben, auf die Guten, auf die wir uns rückbesinnt haben, dann wird die Tragödie dennoch nach der zweiten Phase, quasi in der zweiten Periode wird es dann ein Happy Ending. Aber eine fortlaufende Tragödie ist eigentlich die, die transformierend ist, weil sie anregt, dass wir immer wieder neue Perspektiven mit einbeziehen in unsere Entscheidungen. Und unseren Kreis an einbezogenen Perspektiven erweitern. Heißt, Odysseus scheitert, trifft seine Crew, sagt, Leute, wir sind gescheitert. Offensichtlich schaffen wir es gemeinsam nicht, die richtige Entscheidung zu finden. Lasst uns doch mal zu Person XYZ gehen und uns mit dieser Person beratschlagen, was wir jetzt machen können. Und am besten nehmen wir die Person mit an Bord, weil die hat ja vielleicht sinnvolle Hinweise für uns. Hinweise, auf die wir selbst nicht kommen. Wir sind jetzt ein paar Mal gescheitert. Wir kommen einfach nicht dazu, die richtige Lösung zu finden. Also lasst uns doch einen neuen Weg probieren. Das ist dann sozusagen fortlaufende Tragödien führen dazu, dass wir dann fortlaufend oder können dazu führen, dass wir fortlaufend neue Perspektiven mit einbeziehen in unsere Aushandlungsprozesse.
Okay, das ist interessant.
Wo ihr dann wahrscheinlich auch merkt, wo dann so ein demokratietheoretischer Bezug ist. mit Perspektivenerweiterung. Ja, ja. Und deswegen ist das auch normativ als gute Erzählform von meiner Seite interpretiert.
Mhm. Ist wäre dann ein alltagsbezogenes Beispiel zum Beispiel der Klimawandel oder könnte man das als Tragödie bezeichnen?
Ja, das ist in der Tat sehr spannend. Das, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das AkteurInnen in diesem Bereich über die Tragödie operieren. Die Frage ist dann natürlich, ob in deren, also in der Mobilisierungsphase, ob die dann trotzdem über die Herstellung eines möglichen Krisenendes eher eine Komödie erzählen. Also um diese Krise zu vermeiden, müssen wir das und das tun. Und wenn wir das und das tun, dann sichern wir das gesunde, glückliche Fortleben dieses Planeten. Aber es kann natürlich sein, dass sich auf der Metaebene eine Tragödie durchsetzt. Und das wäre, wir haben das probiert, hat nicht funktioniert. Also wir vier Nationen haben gemeinsam das und das probiert, haben gesagt, wir werden unsere CO2-Emissionen runterschrauben bis Jahr XYZ. Haben wir nicht geschafft. Dann haben wir gesagt, erweitern wir den Kreis auf 8 Nationen, die größten Industrienationen der Welt. Haben wir gesagt, machen wir in den nächsten 13 Jahren. Oh, siehe da, hat nicht geklappt. Und das wäre dann zum Beispiel auf der Metaebene eine fortlaufende Beobachtung und Erzählung von Tragödien, die dann immer wieder den Kreis der Perspektiven erweitert und den Kreis der Mitwirkenden erweitert, um dieses Ziel zu erreichen.
Spannend, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Die vierte Erzählform ist die Erzählform Ironie. Und da ist die Frage, ob Ironien oder Satiren überhaupt eine eigene Erzählform haben. Das ist nicht so ganz klar. Es gibt viele Personen, die das versuchen dann in so einer, also wie das halt mit diesem Anfang, Mittelteil und Ende, die Plotlinien dazu bei den vorderen drei Erzählformen, also Romanze, Komödie und Tragödie, wo wir das sehr klar nachzeichnen können. Bei Ironien gibt es noch keine Zeichnung, die sich durchgesetzt hat. Eine Zeichnung, die mich bisher überzeugt, aber halt auch nicht hundertprozentig überzeugt, aber wo ich sage, okay, das ist für mich momentan plausibel, es kann sich in 2 Jahren ändern.
Damit kann man arbeiten.
Genau, damit kann man erstmal arbeiten. Ist so eine wellenförmige Plotlinie, die immer wieder in die Sphäre der idealen Welt aufsteigt, aber auch in die Sphäre der eigentlichen Welt abstürzt und das dann halt so wellenförmig macht, fortlaufend. Und das soll kennzeichnen, dass es immer wieder so Fixierungen von so nicht super romantisch, aber leicht romantische Fixierungen stattfinden, aber diese Fixierung im nächsten Schritt wieder reflektiert wird. Und in diesem Reflexionsschritt eine Distanzierung stattfindet. Ja, wir haben irgendwie vor 3 Monaten uns so und so bezeichnet, aber das ist doch vollkommener Quatsch, weil wir wissen doch, also dann haben wir doch gesehen, wie komplex es ist und das so, wie wir uns gerade bezeichnet haben, das passt doch gar nicht. Könnte man vielleicht, es fällt mir jetzt gerade ein, könnte man vielleicht anwenden auf die Symbole, wie wir gendergerechte Sprache durchführen in den letzten Jahren. Wir haben halt das
Du meinst das Binnen-I, Unterstrich, Doppelpunkt, Sternchen, okay.
Sternchen, Doppelpunkt. Wir haben halt immer wieder was fixiert und haben gesagt, ja, voll gut, aber wird auch nicht allen gerecht. Also es ist doch komplizierter, als wie wir gedacht haben, dass wir das lösen. Deswegen lass uns das doch so machen. Mhm. Klar, der andere Punkt ist, das nimmt nicht alle mit. Da können wir jetzt nicht über eine nationale Selbstreflexion oder eine europäische Selbstreflexion sprechen, aber innerhalb des Kreises der Menschen, die das als etwas Wichtiges und Lohnenswertes betrachten, findet offensichtlich hat so eine ironische Phase stattgefunden, wo Dinge fixiert wurden, ne, so ein bisschen romantisch, jetzt haben wir das gelöst. Und dann aber kurze Zeit später neue Perspektiven doch einbezogen wurden und gesagt wurde, ja, aber guck mal, das inkludiert ja nicht die und die und das können wir doch nicht machen. Das wäre so beispielhaft für wie Ironien fortlaufen.
Ja, das ist sehr interessant. Also wir haben jetzt gerade gehört, die Komödie, wir haben die Romanze, wir haben die Tragödie, wir haben die Ironie. Und du hast vorhin auch ganz kurz, hast du schon mal ein bisschen eingeführt in deine Untersuchung rechter Erzählungen in der Umweltpolitik. Und im Vorgespräch hast du gesagt, dass bestimmten rechten Erzählungen in diesem Bereich zufolge nur Weiße Naturschutz betreiben können. Kannst du das nochmal irgendwie erzähltheoretisch jetzt auch mit diesen vier Kategorien, die wir jetzt auch kennen, kannst du das nochmal ein bisschen erläutern?
Ja, die Idee, also das, wir haben das gefunden innerhalb des Makrotopics. Wir haben da an die kritische Diskursforschung angelehnte, haben wir so ein Design angelegt, Critical Discourse Studies, und darin dann der diskurshistorische Ansatz. Und eine Ebene dabei ist, sich die Makrotopics anzuschauen. Also das große Thema innerhalb eines Diskurses. Und ein großes Thema war Biodiversität. Und innerhalb dieses Makrotopics Biodiversität war ein nicht zu unterschätzender Anteil darüber, was mit invasive species eigentlich, also, ne, es gibt so ein Verständnis für invasive Spezien. So wie es zum Beispiel einen anderen Strang gibt, das ist GMO. Genau. Aber das ist eine andere Geschichte. Und bei diesen invasiven Spezien, es ist interessanterweise so, dass es, ich meine, das ist jetzt auf der Diskursebene und auf der Untersuchung von Ideologien gar nicht so neu, dass, also es gibt schon 1984 von Dudek, glaube ich, den Begriff Ecological Racism, das halt so, das ist so eine völkische Idee dahinter, die beobachtet wurde, dass das Volk als eine biologische Einheit zu verstehen ist. Und was wir mit invasiven Spezien erzähltheoretisch erkannt haben, ist, und was das wurde auch schon in der Literatur auf der ideologischen Ebene gesehen, dass es da Verknüpfungen gibt zwischen wie Pflanzen und Tiere invasiv sind im Sinne von, sie werden irgendwie also erzählerisch so dargestellt, als Globalisierung bringt neue Tiere und neue Pflanzen in unseren eigentlich funktionierenden ökologischen Kreislauf. Aber dadurch, dass die mitgebracht werden mit anderen Produkten oder halt einfach an sich mitgebracht werden, weil wir halt global besser mithalten möchten oder so, wird unser natürlicher ökologischer Kreislauf zerstört. So, und dieser natürliche ökologische Kreislauf, der bezieht sich natürlich dann auch auf Menschen.
Ja.
Also es gibt da tatsächlich auch explizite Verknüpfungen. Das wird dann meistens so ein bisschen in diesen Artikeln über Humor hergestellt, im Sinne von, ja, und mit den Türken ist es doch gar nicht so viel anders.
Oh, okay.
Und das ist halt, also das, da ist diese dieses holistische Bild, das, ne, was ich, wie ich vorhin gesagt habe, ist ein holistisches Dreieck aus Mensch, Natur und Nation, das bewegt sich dann halt nicht nur im Feld von Pflanzen und Tieren, vielleicht sogar andersrum, es bewegt sich im Feld der Menschen und deswegen auch im Feld der Tiere und Pflanzen.
Genau, und so eine Erzählung, ganz kurze Nachfrage, so eine Erzählung wäre dann, könnte man den Erzähltyp der Romanze dann zuordnen?
Ja.
Wenn ich mir überlege, wir haben eine ideale Welt, die von etwas von außen bedroht wird. Ich kann das Böse eindeutig identifizieren, ist das so?
Ja, und das Böse hat dann natürlich verschiedene Facetten. Mhm. Das Böse sind also als auf der Akteursebene diejenigen, die diese globalisierte Welt schaffen möchten, die nationale, ethno-nationale Souveränität abschaffen möchten, die nationale Unabhängigkeit abschaffen möchten, Autarkie abschaffen möchten, den kleinen Mann bedrohen. Es wird viel über den kleinen Mann gesprochen. Wir könnten auch sagen, der kleine Mensch, aber ich glaube, da würden wir auch dem nicht gerecht werden, weil tatsächlich über den kleinen Mann gesprochen wird. Und die Erzählung, ja, klar, also es ist eine Romanze, wobei ich sagen muss, auf der ich sag mal, historischen Mikroebene realisiert sich das meistens durch eine Komödie, weil Komödien besser mobilisieren. Es wird eine Spannung aufgebaut. Also wir bewegen, also wir haben eigentlich diese Romanze, aber es gibt dann so kleine Dellen nach unten, wo dann das Böse vielleicht, also für uns ist das natürlich eine lange Zeit, aber menschheitsgeschichtlich betrachtet sind dann 50 Jahre nicht so viel. Und wir haben jetzt diese 50 Jahre, die für uns eine lange Zeit sind, aber Mensch, also ne, eine Geschichte des Planeten gar nicht so viel, ist alles, was wir uns vorstellen können, falsch gelaufen. Alles ist schiefgegangen. Und das ist gekennzeichnet dadurch, dass wir halt diese Globalisierung haben und alles, die ganzen Nationen vermischen sich, was eigentlich, ne, also wir wissen ja, dass das nichts Neues, dass Migration nichts Neues ist. Mhm. Aber in dieser erzählerisch hergestellten Welt ist es etwas Neues und es gab diese schön getrennten Nationen der Moderne, wo alles seinen Platz oder ihren Platz innerhalb dieser Nation hat und das ist ein sehr gut funktionierender ökologischer Kreislauf. Mhm. Und das ist halt auch tatsächlich dann die Erzählung. Es gab diese schöne Welt, diese schöne heile Welt, die wurde kaputt gemacht und wir bewegen uns jetzt wieder auf den richtigen Pfad. Und der richtige Pfad ist eine lange, lange Romanze. Die Realisierung ist aber eher also komödiantisch garniert, um nochmal mehr Menschen zu mobilisieren. Mhm.
Also, das heißt, dahinter steckt auch durchaus was Strategisches dann, ne? Also wenn die Komödie mehr oder eher dazu angehalten ist, auch andere Leute zu mobilisieren, dass man dann doch eher in so einer Erzählform dann zu bestimmten Kontexten dann eben diese wählt.
Ja, also ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, ob das dann also meine Position wäre, dass ich das da jetzt nicht so eine auf der Metaebene eine Figur ist, die dann eine Strategie wählt, sondern dass Erzählungen um Hegemonien kämpfen und darin dann sich so Rollen kristallisieren und AkteurInnen kristallisieren. Und wenn es dann halt, also wenn historisch entstandene AkteurInnen das Gefühl haben, hier bewegt sich etwas aus den Fugen, dann macht es in diesem historischen Moment, kann es sein, dass das Krisenende erzählerisch überhöht wird. Mhm. Und das Erlösungsnarrativ auch erzählerisch überhöht wird.
Okay.
Und dieses Überhöhen ist dann halt dieses Komödiantische, was dann noch mehr Leute mobilisieren will, eine Spannung schafft, aber die grundsätzliche Romanze eigentlich nicht verändert. Mhm.
Okay, wenn wir ganz kurz nochmal wir können jetzt ja eigentlich sehr schön den Bogen wieder zum Anfang schließen. Du hast ja ganz zu Beginn auch kurz gesagt, dass du aus einer Position heraus sprichst, dass die Erzähltheorie die Welt am besten erklärt. Also dein Ausgangspunkt ist ja, dass sich die Lebenswelt in Erzählung strukturiert und andere oder einige deliberationstheoretische Annahmen oder Positionen würden ja hier dann eigentlich sagen oder die Bedeutung von Argumenten noch einmal besonders hervorheben. Und von denen grenzt du dich ja ab, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, in meiner aus meiner Position heraus habe ich natürlich auch eine romantische folge ich einer romantischen Erzählung, dass die totalen Quatsch erzählen und in ich und Personen, die wie ich denken, die Welt viel besser verstehen.
Das heißt, das wir haben das Böse dann identifiziert. Somit.
Aus meiner Position heraus, ja. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich negiere natürlich nicht den Effekt von Argumenten. Mhm. Auch nicht die Wichtigkeit von argumentativen Austausch. Was ich tue ist, und hier setze ich ein rhetorisches Stilmittel mal ein, das jüngste Buch von Jürgen Habermas, darin gesteht er ein, dass er die Lebenswelt vielleicht doch nicht so gut beschrieben hat.
Wie du meinst, ganz kurz für die ZuhörerInnen, auch eine Geschichte der Philosophie.
Genau.
Die kurze Nachtlektüre, die letztes Jahr erschienen ist.
Ja, genau, die paar 1800 Seiten, die er da geschrieben hat. Genau, und da geht es, also da gesteht er etwas ein, dass seine Annahme über die Lebenswelt, seine Annahme über die vortheoretische Interpretation der Welt und vortheoretische Kommunikation der Welt, dass er da vielleicht zu kurzgreifende Annahmen getroffen hat mit seiner argumentativ orientierten Interpretation. Das nutzen wir natürlich als Argument. dass der halt, also er hat ja auch, also er hat ja ganz weit und also der hat ja wirklich viel auch über Erlösungsnarrative gesprochen. Das lässt sich überhaupt nicht bezweifeln, dass er das schon in den 80ern gemacht hat, in den 90ern. Zuletzt in der Einbeziehung des anderen ganz stark macht. Aber das Argument war ja, dass diese Erlösungsnarrative alle einhergehen mit so einer Periode der Menschheit, wo spirituelle Geschichten nochmal wichtiger waren als so eine rational definierte Welt, wenn man das vereinfacht ausdrücken möchte. Und jetzt würde ich behaupten, dass er etwas eingesteht, und das ist, dass diese Erlösungsnarrative nicht nur spirituell, religiös-spirituell konnotiert sein müssen. Die können auch, die bestehen fort und deren Fortbestehen lässt mich interpretieren, dass das vielleicht ein Teil des Menschen ist, eben diese Erzählform, also dass es halt eine zentrale Erzählform der Menschheit ist oder so wie Menschen ihre Welt halt konstruieren, dass sie halt Erlösungsnarrative haben und dass sie halt durch diese Erlösungsnarrative auch leben und dass es ein ganz wichtiger Aspekt für Menschen ist, wie sie in Gruppen sich organisieren und zeitweise mobilisieren. Und das ist der Standpunkt. Und die Rolle von Argumenten darin ist, dass Argumente nur Sinn ergeben, einerseits auf der individuellen Ebene, aber auch im Bereich der Intersubjektivität, also zwischen Menschen, zwischen Gruppen, nur Sinn ergeben in einem erzählerischen Kontext. Also wenn ich weiß, wer die Guten sind, wenn ich weiß, wer die Bösen sind, dann habe ich einen Rahmen, innerhalb dessen Argumente Sinn ergeben.
Ja.
Interessant, ja.
Das heißt, ich versuche mal ein Argument zu ein das Boot ist voll.
Ja.
Also das Argument wäre ja, wir sind zu viele Menschen innerhalb einer nationalen Ökonomie. Und es ist nun mal so, dass wenn nationale Ökonomie, sich halbwegs um alle Menschen innerhalb dieser nationalen Ökonomie gut kümmern, Um das beibehalten zu können, und das gehört halt, also das ist unser Anspruch, wir möchten halt diese nationale Ökonomie sein, dann müssen wir halt darauf achten, dass wir nicht zu viele Menschen innerhalb dieser Nationalökonomie haben. Und das ist eine sehr plausible Aneinanderreihung von Argumenten.
Okay.
Keine, die ich unterstützen würde, aber eine sehr plausible Aneinanderreihung von Argumenten.
Ja, ich verstehe, ja.
Aber der Sinn, der entsteht ja eigentlich nur auf der erzählerischen Ebene. Nämlich, es gibt halt Nationen und diese Nationen, die waren halt gut und die wollen gut bleiben, und damit die halt in der Zukunft auch gut sind, müssen halt gewisse Dinge eingehalten werden. Sonst kommen wir halt nicht dahin, dass wir eine prosperierende nationale Ökonomie sind, etc. pp. Ich glaube, das kann man, also diese Erzählung darunter, die kann man noch besser schmücken, auch kommt auf die Position an, also so eine, weiß nicht, also die rechte Position, das wäre jetzt keine gute Beschreibung für die rechte Position, man könnte das nochmal für die Rechten überhöhen oder halt für aus anderen parteipolitischen Positionen heraus die Erzählung schmieden. Aber grundsätzlich ergibt diese ganze Argumentation von das Boot ist voll, ergibt erst Sinn, wenn wir die darunterliegende Erzählung kaufen. Und meistens kaufen wir die implizit mit. Also die entzieht sich unserer Reflexion.
Was ich daran wirklich sehr spannend finde, wir haben jetzt ja auch sehr viel abstrakt auch gesprochen und dann auch wirklich dann konkret Umweltpolitik beispielsweise, darauf haben wir Bezug genommen. Und obwohl es teilweise auch sehr abstrakt war, ist der Bezug zu den Themen der Migrationsforschung dann doch immer sehr, sehr schön greifbar. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch also, auch deine Positionierung, wie du dich zu Positionen etwa von der von Habermas eben siehst oder positionierst. Vielleicht hört uns Jürgen Habermas auch gerade zu. Wir können ihn gerne dann auch mal für ein Special einladen. Dann laden wir dich gerne auch nochmal ein.
Ja gut, er hat ja gesagt, dass er nicht mehr in der Öffentlichkeit sprechen wird, sondern nur noch...
So öffentlich sind wir, glaube ich, jetzt auch nicht.
Ja, ich glaube, genau. Aber so viele Hörer haben wir gar nicht.
Genau.
Damit aber können wir vielleicht überreden. Ja,
genau. Und dann würden wir dich auch gerne nochmal einladen. Also.
Ja, genau. Offizielle Einladung ist raus.
Genau.
Ja, sehr spannend. Es gibt zum Beispiel in meinem, wenn ich mir jetzt auf meine Diss wieder Bezug nehme, eine Aussage von Jens Spahn, um auch mal wegzukommen von den ganz Rechten und auch ein bisschen Richtung Normalisierung zu gehen. Jens Spahn sprach zum Beispiel 2016, glaube ich, von Loyalitätskonflikten. Und der Loyalitätskonflikt der Deutsch-Türken.
Ja.
Und das ist, was Jens Spahn in diesem Jahr zu der Zeit auf der erzählerischen Ebene gekauft hat, ist, dass Kulturen getrennt sein müssen, dass es wir leben in einer Welt, entweder gehörst du zu Land A oder zu Land B, und wenn du zu Land A gehörst, dann verfolgst du die dazugehörigen kulturellen Selbstbeschreibungen, um jetzt mal nicht von Leitkultur zu sprechen, oder du verfolgst die zeitgenössischen Leitkulturprinzipien von dem anderen Land. Und es ist nicht möglich, sich dazwischen zu bewegen. Da ist auch kein Patchwork möglich, entweder das oder das andere. Und wenn halt, wenn Erdogan die Bundesrepublik oder AkteurInnen in der Bundesrepublik kritisiert, dann ist das halt per se nicht zu unterstützen. Selbst wenn er gute Argumente hat, dann ist das nicht zu unterstützen. Und das
ohne um da jetzt Jens Spahn aus der Verantwortung zu nehmen, ist er ja bei Weitem nicht der einzige Akteur oder Akteurin gewesen, eben diese Position oder diese Erzählung aufgemacht hat.
Absolut nicht, absolut nicht. Er ist eine in meinem Datensatz prominent erscheinende Aber wie gesagt, es geht ja da nicht um die Personen, die das machen, partiell um die Parteien, aber grundsätzlich geht es ja bei mir um die Etablierung von bestimmten mit Inhalt gefüllten Erzählformen. Also die, wie sich die rechtspopulistische Erzählung einer ethnonationalen Wiedergeburt etabliert. Und darin spielt dann sein Sprechakt eine Rolle. Wie auch die Sprechakte von anderen, selbst das das Kanzlerinnenduell zwischen Merkel und Schulz, da ging es auch partiell um Erdogan und dass da jetzt endlich mal jemand auf den Tisch hauen soll. Und das ist halt eine Herstellung von den Guten, die zu uns gehören, mit bestimmten kulturellen Besonderheiten und zu einem gewissen Maße sogar offen für Deutsch-Türken, ne, wenn sie sich dafür entscheiden, diese kulturellen Besonderheiten, die hiesigen kulturellen Besonderheiten zu performen, dann können sie sogar dabei sein. Also sie müssten halt, wenn jemand auf den Tisch haut, dann müssten sie halt auf jeden Fall dahinter stehen und das auch bitte performen, dass sie dahinter stehen. Die Herstellung davon ist aber auch, dass es das Gute auf unserer Seite gibt und das Böse auf der anderen Seite. Und selbst wenn Erdogan ein gutes Argument liefern würde, wird es nicht als gutes Argument am Ende des Tages akzeptiert werden können, weil wir dann vermuten würden, dass hinter seinem guten Argument dass er dahinter einen finsteren Plan schmiedet. Und das ist der Effekt von Erzählungen.
Unglaublich spannend.
Selbst wenn die Position, also selbst wenn der Sprechakt eigentlich dem entsprechen würde, den wir selbst vermitteln, den wir kaufen würden, wo wir sagen würden, ja, das macht Sinn und da können wir gemeinsam am Tisch sitzen und in Aushandlungsprozesse treten, wenn die Erzählung die Rolle des Bösen oder des halbwegs Bösen zugeordnet hat, dann ist es schwer, da rauszukommen, weil immer wieder vermutet wird, ja, aber du hast doch schon damals komische Sachen gemacht und du schmiedest gerade finstere Pläne, ich kann dir nicht vertrauen.
Die Erzählung wird fortgeführt, ja. Genau. Okay, ja, so spannend das auch ist, leider müssten wir leider zum Ende kommen. Es ist nämlich, also das, was du uns, wo du uns Einblick jetzt gewährt hast, dass der Mensch ein erzählendes Wesen ist und Menschen sich die Welt erzählen schaffen mit den vier verschiedenen Erzählformen der Romanze, Komödie, Tragödie und Ironie, das ist, glaube ich, wirklich also unglaublich interessant und auch für mich jetzt sehr bereichernd. Und da danken wir dir auf jeden Fall. Und gibt es vielleicht so einen kleinen Aspekt, auf den du noch eingehen würdest, wo du sagst, hast du noch nicht, willst du noch irgendwas loswerden zu dem Thema kurz?
Ich habe ja die Welt schon erklärt, was soll ich denn noch
sagen? Habe ich nämlich auch das Gefühl. Das ist also wirklich sehr spannend. Und es ist auch gerade dieser Alltagsbezug. Es wirkt erstmal sehr abstrakt, habe ich das Gefühl. Aber wenn man wirklich konkret damit arbeitet, ist es sehr einleuchtend.
Ja, vielen Dank. Also ich bin natürlich immer wieder glücklich, wenn ich Feedback bekomme, das mich bestätigt. Aber das ist dann natürlich meine Selbstheroisierung und Selbstromantisierung. Es gibt da eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ein spannender Aspekt, wenn ich das weitergeben darf, finde ich die Europäisierung, also die soziologische Europäisierungsforschung, warum da die Erzählungen nicht greifen, warum da die Perspektivenerweiterung nicht greift, obwohl sie formell prozedural ja eigentlich relativ gut hergestellt ist. Ich würde diesen Punkt gerne machen, weil ich ja am Anfang gesagt habe, dass Romanzen und Komödien, also Romanzen würde ich da rausnehmen, aber dass Komödien nicht per se schlecht sein müssen. Warum ich glaube, dass die Europäisierung nicht voranschreitet ist, weil es da eine komödische Fixierung fehlt. Die können wir natürlich ironisch dann wieder verwerfen und dann wieder so Reflexionsprozesse ironisch immer wieder herstellen, im Sinne von diese ganze Beck'sche Tradition von Reflexive Modernity. Es ist ziemlich spannend, dass diese komödische Fixierung erstmal noch nicht stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um auch zu zeigen, dass Komödien nicht per se schlecht sein müssen. Und auch der Prozess der nationalstaatlichen Herstellung der Welt hat ja nicht nur Schlechtes gebracht. Es gibt einen spannenden Beitrag von Andreas Wimmer in Foreign Affairs dazu, dass das halt natürlich auch viel Frieden gesichert hat.
Ja.
Nicht in dem Maße, wie wir es, aber das war halt eine, also ne, diese komödische Fixierung hat halt nicht nur Schlechtes gebracht, sondern auch, das heißt, nicht jede komödische Fixierung muss schlecht sein, um da auch nochmal einen selbstreflexiven Prozess anzuregen.
Ja, genau.
Genau. Und wie gesagt, sobald Jürgen Habermas zusagt, laden wir dich auch gerne wieder ein. Und wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin ja neue Erkenntnisse, andere Erkenntnisse. Vielleicht sieht es bis dahin ja schon wieder ganz anders aus.
Ja, der Fairness halber muss ich natürlich sagen, dass ich stark geprägt bin durch Klaus Eder, auch durch, also natürlich durch meine Erstbetreuerin Gökçe Yüldakul und auch auf, vor allem auf der methodologischen Ebene von meinem Zweitbetreuer Claudius Wagemann. Und ich bin überhaupt auf diese ganze narrative Schiene gekommen durch die Arbeiten von Naika Furutan. Das erstmal vorweg. Aber
Grüße gehen raus an diese Person.
Ja, Grüße gehen genau. aber Klaus Eder ist halt, wenn ich es so sagen darf, der Schützling von Jürgen Habermas gewesen. Und Klaus Eder hat sich halt mit dieser ganzen Erzähltheorie so ein bisschen Jürgen Habermas entgegengestellt als sein Schützling.
Emanzipiert vielleicht?
Emanzipiert, genau. Und hat versucht, Selbstreflexionsprozesse bei Jürgen Habermas anzuregen. Deswegen auch hier, also der Hinweis hier ist, dass das, was ich sage, stark durch die Arbeiten von Klaus Eder geprägt sind. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir, und das ist auch ganz gut, dass ihr das, dass ihr dieses Gespräch mit Jürgen Habermas herstellen möchtet, das ist halt komplett gegen Habermas. Es ist tatsächlich ein sehr starkes mit Habermas, also mit seinen ganzen Theorien zur deliberativen Demokratie, ein sehr starkes mit ihm Denken ist. Aber halt, ne, wir alle haben wir halt auch einen Punkt gefunden, wo wir meinen, das geht ein bisschen besser.
Schönes Schlusswort. Wirklich ausgezeichnet schön. Gut, damit enden wir dann auch. Und noch einmal vielen Dank, dass du uns heute einen kleinen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Ich habe noch sehr, sehr viele Fragen, die verschieben wir dann aber auf nach dem Podcast. Genau, und das war's dann nämlich auch schon mit der heutigen Ausgabe von Melting Pot, Migration im Dialog. Die nächste Folge gibt es dann im nächsten Monat, wie immer zum 15. Und bis dahin verabschieden wir uns und freuen uns, wenn auch ihr dann wieder reinhört. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.